Ja, lass uns nochmal vor Beginn der Predigt beten und dazu aufstehen. Ja, Vater im Himmel, hab Dank, dass wir uns heute daran erfreuen dürfen, uns daran erinnern dürfen, was du uns jeden Tag schenkst, dass du uns immer versorgst mit allem, was wir brauchen. Danke, Herr, dass du uns auch mit deinem Wort versorgst, dass du gesagt hast, dass du das Brot des Lebens bist und dass jeder, der von dir gegessen hat, dass er niemals wieder hungern wird. Hab Dank dafür, dass du uns auch alles gibst, was wir seelisch brauchen, dass du uns nicht alleine in dieser Welt lässt, die so oft so unruhig ist und wo es wenig Geborgenheit gibt. Danke, Herr, dass wir in dir völlige Geborgenheit und Liebe finden, dass du uns begegnest in deinem Wort. Und ich möchte dich jetzt wirklich bitten für diesen Gottesdienst, dass du auch ja, dein Wort gebrauchst, damit unsere Herzen verändert werden, dass wir dich mehr sehen können und auch mehr verändert werden in deinem Bild, Herr Jesus. Amen.
Amen.
Ja, stellt euch vor, Petrus würde heute noch leben und er würde unserer Gemeinde hier in Gewelsberg einen Brief schreiben. Was denkt ihr, dann würde er dann für Themen ansprechen? Was macht unsere Gemeinde aus? Wofür würde er Gott danken, dass das in uns bewirkt hat, und wofür würde er uns auf der anderen Seite kritisieren? Wir wissen, dass alle neutestamentlichen Briefe gewissermaßen eine Antwort auf Probleme in der Gemeinde waren, in den Gemeindeempfänger, und so denke ich auch, wir haben Probleme, und es ist auch immer wieder wichtig, wenn wir erkennen, dass wir Probleme haben, dass wir uns dann mit Hilfe von Gottes Wort ausrichten und von Gott verändern lassen. Und wir wollen heute wieder im ersten Petrusbrief sehen, was Gott von uns erwartet, was unser Leben als Christ ausmacht. Und wir haben auch schon in den letzten Wochen in den Predigten gesehen, wie herausfordernd unser Glaubensleben manchmal sein kann, dass wir absolut treu Gott ergeben sein müssen und dass das bedeutet, dass wir manchmal auch das tun müssen, was uns in dem Moment nicht so gut gefällt, wo wir uns vielleicht erstmal selber gegen wehren und sagen, das kann doch jetzt nicht gut sein, da fühle ich mich jetzt nicht so gut bei. Aber genau das erwartet Gott eben von uns, dass wir uns zum Beispiel auch einem ungerechten Staat unterordnen. Das haben wir in den letzten beiden Wochen gesehen. Und er erwartet das einfach, dass wir es tun, auch als Zeugnis, um auf ihn hinzuweisen und der Welt zu zeigen, es dreht sich nicht um uns, sondern wir glauben an jemanden, der über uns steht, der sich uns aus Liebe völlig hingegeben hat, und deswegen geben wir uns ihm auch völlig hin. Und auch heute werden wir wieder sehr herausgefordert werden. Ich denke, den Text, den wir uns ansehen werden, der ist kaum nachvollziehbar, wenn wir das nicht mit Blick auf Jesus tun, der selber diesen schweren Weg gegangen ist. Wir werden uns heute 1. Petrus 2 ansehen, die Verse 18 bis 21a. Wir werden nächste Woche dann weitermachen und diesen Abschnitt dann weiter betrachten. Also der große Abschnitt, den wir uns in den nächsten beiden Sonntagen ansehen werden, ist halt Vers 18 bis 25, wo es um Nachfolge geht und darum, dass Nachfolge sehr schwer sein kann. Und dass Nachfolge ganz anders aussieht, als wir uns das oft heute vorstellen als Christen. Heute werden wir uns zwei Punkte ansehen. Das ist immer so eine Sache, ich bin das nicht so gewöhnt mit Präsentationen. Zwei Punkte werden wir uns ansehen. Zuerst wollen wir uns ansehen, dass Gott uns einen unwahrscheinlich schweren Auftrag gegeben hat als Christen. Ja, wir sollen Gott gehorsam sein, bedingungslos gehorsam sein. Und wir werden uns heute Menschen ansehen, Gläubige in der damaligen Zeit, die noch viel krasser damit herausgefordert waren. Und dazu werden wir uns Vers 18 ansehen und dann im zweiten Punkt werden wir uns ansehen, woher bekommen wir diese Kraft, diesen krassen Auftrag zu erfüllen, den uns Gott gegeben hat. Und dazu schauen wir uns dann die Verse 19 bis 21a an. Lass uns jetzt unseren Predigttext lesen. Wir lesen heute 1. Petrus 2, 18 bis 25, wobei wir uns dann halt auch nur die Verse 18 bis 21 anschauen. Dort steht in Gottes Wort: Ihr Hausknechte, ordnet euch in aller Furcht euren Herrn unter, nicht nur den Guten und Milden, sondern auch den Verkehrten. Denn das ist Gnade, wenn jemand aus Gewissenhaftigkeit gegenüber Gott Kränkung erträgt, indem er Unrecht erleidet. Denn was ist das für ein Ruhm, wenn ihr geduldig Schläge ertragt, weil ihr gesündigt habt? Wenn ihr aber fürs Gute tun leidet und es geduldig ertragt, das ist Gnade bei Gott. Denn dazu seid ihr berufen, weil auch Christus für uns gelitten und uns ein Vorbild hinterlassen hat, damit ihr seinen Fußstapfen nachfolgt. Er hat keine Sünde getan. Es ist auch kein Betrug in seinem Mund gefunden worden. Als er geschmäht wurde, schmähte er nicht wieder. Als er litt, drohte er nicht, sondern übergab es dem, der gerecht richtet. Er hat unsere Sünden selbst an seinem Leib getragen auf dem Holz, damit wir den Sünden gestorben der Gerechtigkeit leben mögen. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden, denn ihr wart wie Schafe, die in die Irre gehen. Jetzt aber habt ihr euch bekehrt zu dem Hirten und Hüter eurer Seelen. Ja, um den Text von heute zu verstehen, der ziemlich krass ist, ich meine, man überliest das ziemlich schnell, aber der ist an Sklaven gerichtet, auch wenn es hier in der Schlachterübersetzung leider nicht so gut übersetzt wird. In der Luther steht, glaube ich, wirklich Haussklaven. Es sind keine Knechte gewesen, sondern es waren versklavte Menschen, an die sich Petrus hier richtet. Und wir müssen eben verstehen, dass auch diese Menschen von Gott angenommen waren. Also ich meine, wir wissen das sowieso, aber die Leute damals, die sahen das alles gesellschaftlich ein bisschen anders. Da waren große Unterschiede zwischen denen, die frei waren und die, die versklavt waren. Und wenn wir den Text verstehen wollen, dann denke ich, da müssen wir erstmal verstehen, an wen sich der Brief richtet. Der Brief richtet sich an diejenigen, die von Gott erwählt worden sind, die aus Gottes Gnade von Neuem geboren worden sind zum ewigen Leben und die jetzt als Könige und Priester des ewigen Gottes dienen dürfen oder agieren in dieser Welt. Sie haben einen hohen Wert und wir dürfen uns auch dazu zählen. Wir haben als Christen einen Wert bekommen, den wir uns nicht selbst erarbeitet haben, den Gott uns gegeben hat. Und wir haben unwahrscheinlich großen Wert in Gottes Augen. Und diesen Wert hat jeder, der Jesus annimmt. Du kannst auch gar nichts dafür tun. Und so war es auch so, dass die Niedrigsten der Gesellschaft damals, die Sklaven, auch in Christus den gleichen Wert hatten, den die Freien hatten, den ihre Sklavenhalter hatten. Und Paulus, er wendet sich jetzt in seinem Brief als erster Gruppe den Sklaven zu, die wirklich ein erbärmliches Leben oft geführt haben, die Ungerechtigkeit erlebt haben. Und vielleicht schlagen wir erstmal 1. Korinther 1 auf, um zu verstehen, was das Evangelium bewirkt hat, damit wir es auch im richtigen Licht sehen und ein Stück auch Gottes Handeln verstehen. Wir lesen 1. Korinther 1 ab Vers 26. 1. Korinther 1 ab Vers 26, da steht: Seht doch eure Berufung an, ihr Brüder. Da sind nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Vornehme, sondern das Törichte der Welt hat Gott erwählt, um die Weisen zu Schanden zu machen. Und das Schwache der Welt hat Gott erwählt, um das Starke zu Schanden zu machen. Und das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt. Und das, was nichts ist, damit er zunichte mache, was etwas ist, damit sich vor ihm kein Fleisch rühme. Das ist das Evangelium und ich glaube, wir alle, wenn wir es angenommen haben, wenn wir es mit dem richtigen Herzensmotiv erkannt haben, dass wir eben Gott nichts vorzuweisen haben, dass Gott alles getan hat, damit wir zu ihm kommen können, dann können wir das Geschenk der Gnade annehmen. Und das galt dann für diejenigen, die gesellschaftlich schon vorher als etwas galten, die ein religiöses, gerechtes Leben geführt haben. Und das galt aber auch genauso denen, die einfach einen ganz niedrigen Stand hatten oder die vielleicht auch vorher Verbrecher waren. Vor dem Evangelium sind wir alle gleich. In Christus müssen wir eingestehen, dass wir nichts vorzuweisen haben, dass wir Gott nichts geben können, was uns gut in seinen Augen erscheinen lässt. Gott hat alles selbst dafür getan und das müssen wir auch immer im Hinterkopf behalten, wenn wir diesen Text heute sehen. Und das ist auch bei uns heute so. Es ist egal, ob du vorher ein gutes Leben probiert hast zu leben, bevor du dich bekehrt hast, oder ob du total in Sünde gelebt hast. Vor Gott macht das keinen Unterschied, weil er alles dafür gegeben hat, dass du zu ihm kommen kannst. Und ich denke, dieser Text, der wird uns heute wieder ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurückholen, dass wir eben erkennen, dass wir uns oft viel zu wichtig nehmen und dabei vergessen, die Menschen mit Gottes Augen zu sehen und sie zu lieben. Und wenn Petrus hier zu den Haussklaven schreibt, dann schreibt er zu denjenigen, die gar nicht so unwichtige Aufgaben für ihre Herren unternommen haben, die teilweise sehr, sehr gebildet waren und teilweise sogar als Ärzte ihren Herren dienten. Ja, es gab Sklaven, Haussklaven, die sogar die Kinder ihrer Sklavenhalter unterrichteten, oder es gab auch einfach welche, die ganz niedrige Aufgaben erfüllt haben. Da gab es ein breites Spektrum, aber es gab halt auch viele, die sehr verantwortungsvolle Aufgaben übernommen haben und die trotzdem, obwohl sie so gebildet waren, so viel Verantwortung getragen haben, trotzdem Ungerechtigkeit erfahren haben. Ja? Es war im Römischen Reich so, wenn man sich ein bisschen mit der Geschichte von damals beschäftigt, dann sieht man, dass es so waren, dass Sklaven nichts waren. Sie waren keine Menschen in den Augen der anderen, der Freien. Sie galten als Besitz. Sie waren keine Menschen, sie waren Eigentum ihrer Sklavenhalter. Und das ging dann so weit, dass wenn ein Sklave verletzt oder umgebracht wurde, das kein Mord war, sondern das war Sachbeschädigung. Und du darfst jetzt nicht den Fehler machen, dass du versuchst, das Verhältnis von Sklaven, was sie zu ihren Sklavenhaltern hatten, damals mit deinem Verhältnis zu vergleichen, was du zu deinem Arbeitgeber heute hast. Oder andersrum, wenn du Arbeitgeber bist. Denn das kann man überhaupt nicht vergleichen. Du hast heute Rechte. Du hast feste Arbeitszeiten. Du darfst nicht mehr als eine gewisse Anzahl an Stunden in der Woche arbeiten. Du hast Ruhezeiten, die du einhalten musst. Du wirst bezahlt, du kannst deinen Arbeitgeber wechseln. Das konnten die Sklaven damals nicht. Sie waren keine Individuen, so wie wir das sind, sondern sie waren Geknechtete. Und das können wir uns heute gar nicht mehr vorstellen, was das für sie bedeutet hat. Aber Herr Petrus, er will sich auch ihnen zuwenden und sie trösten in ihrer Situation, wo sie gerade stehen, und ihnen klar machen, worauf es ankommt. Und wenn wir das so lesen, unseren Abschnitt von heute, dann sehen wir, dass die Sklaven wahrscheinlich sich gefragt haben, also die gläubigen Sklaven vor allen Dingen, wie gehe ich mit dieser Situation um, die ich gerade erlebe? Warum soll ich diese Ungerechtigkeit noch als Christ erdulden? Ich habe doch den gleichen Wert wie diejenigen, die frei sind. Die Sklaven hatten ja damals auch, wie wir, die gläubig waren, schon Galater 3, Vers 28, wo steht, hier ist nicht Jude noch Grieche, hier ist nicht Sklave noch Freier, hier ist nicht Mann noch Frau, denn ihr seid allesamt einer in Christus. Ja, die Sklaven, sie haben das wirklich verstanden, dass sie ihren Wert aus Christus hatten, dass sie Menschen waren, dass sie kein Besitz waren, keine Gegenstände, mit denen man einfach machen konnte, was man wollte. Und jetzt haben sich diese gläubigen Sklaven natürlich gefragt, wie sollen wir mit dieser Ungerechtigkeit umgehen? Was sollten sie jetzt machen? Sollten sie einen Aufstand anzetteln? Sollten sie weglaufen? Was sollten sie tun? Petrus, er gibt ihnen eine Antwort. Und wir wissen, dass Briefe immer irgendwo eine Antwort sind. Er schreibt das ja nicht einfach so, weil er denkt, so, ich werfe jetzt mal, was für Themen für diese Gemeinde entscheidend sind, sondern er schreibt einfach deswegen, weil es irgendwo Probleme war. Er schreibt dann, dass die Sklaven sich ihren Herrn unterordnen sollen. Und das ist doch genau das Gegenteil von dem, was die Sklaven erwartet hätten von Petrus. Ja. Ich glaube, sie wären gerne darin bestärkt worden, dass er gesagt hätte, ihr Sklaven, ich verstehe euch total und ihr müsst euch wehren, ihr müsst demonstrieren für euer Recht. Ihr seid doch genauso Menschen wie wir auch. Aber das macht er nicht. Er fordert sie dazu auf, sich ihren Herrn unterzuordnen. Und das geht dann sogar so weit, dass er sagt, dass sie sich nicht nur dem gerechten Herrn unterordnen sollen, sondern sogar den Unrechten. Auch denjenigen, die sie Tag für Tag quälten, die sie von oben herab behandelten, die ihnen das Leben wirklich zur Hölle gemacht haben. Und ich weiß nicht, wenn du die Situation der Sklaven von damals so siehst, dann wirst du vielleicht verstehen, dass diese Aufforderung von Petrus ziemlich krass ist. Wie kann Petrus sowas von den Sklaven fordern? Das ist doch nicht gerecht, oder? Wie kann Petrus so hart sein? Wie kann so etwas Gottes Wille sein, dass die Sklaven sich ihren ungerechten Sklavenhaltern unterordnen sollen? Dass sie sich sogar ehrfürchtig ihnen gegenüber verhalten sollen. Wir sind doch alle in Jesus gleich, oder? Wir sind doch Menschen und die Sklaven waren auch Menschen. Warum sollen sie sich dann in dieser ungerechten Situation hingeben? Wisst ihr, was Petrus hier macht, ist, die Sklaven auf das Evangelium zu lenken. Das, was wir am Anfang gemacht haben, um das Ganze im richtigen Licht zu sehen. Er sagt in Vers 21, was wir uns dann nächste Woche angucken wollen, in Vers 21 bis 25, da erinnert er sie an das Evangelium und er sagt, das sollte ihre Motivation sein, diesen Auftrag zu erfüllen. Denn da schreibt er, denn dazu seid ihr berufen, weil auch Christus für uns gelitten und uns ein Vorbild hinterlassen hat, damit ihr seinen Fußstapfen nachfolgt. Er hat keine Sünde getan, es ist auch kein Betrug in seinem Mund gefunden worden. Als er geschmäht wurde, schmähte er nicht wieder. Als er litt, drohte er nicht, sondern übergab es dem, der gerecht richtet. Er hat unsere Sünden selbst an seinem Leib getragen, auf dem Holz, damit wir den Sünden gestorben der Gerechtigkeit leben mögen. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden. Denn ihr wart wie Schafe, die in die Irre gehen, aber jetzt habt ihr euch bekehrt zum Hirten und Hüter eurer Seelen. Wisst ihr, der Grund, warum wir leiden sollten, ist, dass Jesus selbst für uns gelitten hat. Er hat das Schwache dieser Welt erwählt, damit wir errettet werden. Wir hatten nichts vorzuweisen. Wir waren genauso Sünder. Wir haben genauso andere schlecht behandelt. Wir haben nicht immer alle gerecht behandelt und wir machen es auch heute nicht. Und deswegen müssen wir halt immer wieder auf das Evangelium schauen und eben nicht vergessen, wo wir herkommen, dass wir Sünder sind, dass wir nichts dazu beigetragen haben, jetzt eine andere Stellung zu haben, als wir vorher hatten. Jesus ist für uns gestorben, als wir noch Sünder sind und so schreibt Paulus in Römer 5, Vers 8, Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Ja, also er ist nicht für uns gestorben, weil wir liebenswürdig waren, weil wir etwas getan haben, was unsere Liebe zu ihm bewiesen hätte und wo er dann gesagt hätte, ja, ich sterbe gerne für Sascha oder für Tobi, weil sie so gute Leute sind. Nein, Jesus ist gestorben, als er dein falsches, sündiges Verhalten gesehen hat, als er gesehen hat, dass du dich nicht für ihn interessiert hast. Aber er ist diesen Weg trotzdem gegangen, weil er dich liebt. Und er ist diesen Weg gegangen, nicht nur, um dich von der Sünde, von den Konsequenzen der Sünde zu erretten, dass du einmal in die Hölle kommst, sondern er hat dich auch von der Macht der Sünde befreit, dass du jetzt ein gerechtes Leben leben kannst. Und dass wir eben jetzt Jesus Fußspuren nachfolgen können, wie Petrus das in Vers 21 sagt.
Und das hat Jesus uns nie verschwiegen. Jesus hat nicht das gemacht, was wir heute oft machen, dass wir versuchen, das irgendwie zu trennen, dass wir sagen, okay, du kannst das Evangelium als Krücke nehmen, Du kannst jetzt einmal in deinem Leben diese Entscheidung treffen, dass du sagst, ich möchte mit Jesus leben, aber dann bist du nicht bereit, die Konsequenzen zu tragen. Jesus hat das schon während seines Lebens hier auf dieser Erde deutlich gemacht, dass die Nachfolge unbequem ist. Und dass die Nachfolge auch nicht das ist, was wir Menschen uns oft erwarten. Ja, da waren viele Nachfolger, die Jesus nachgefolgt sind, die gerne gewollt hätten, dass Jesus ein politisches Reich aufrichtet. Und das hat er nicht gemacht. Und diese Menschen waren sehr enttäuscht davon. Aber das war eben nicht Jesus' Beweggrund, warum er auf dieser Welt war. Er ist auf dieser Welt gewesen, um für uns zu sterben. Um seinem Vater vollkommen gehorsam zu sein bis zum Tod. Und um uns den Zugang zu Gott möglich zu machen. Gott hat uns aus dieser sündigen Welt rausberufen, damit wir ein gerechtes Leben führen können. Und dieses gerechte Leben ist nicht das, was wir uns oft unter einem guten Leben vorstellen. Und trotzdem ist das gerechte Leben, was wir mit Jesus leben können, das Beste, was uns im Leben passieren kann. Weil du darfst nicht vergessen, dass du nur dieses Leben führen kannst, weil Jesus dich aus dieser Welt herausberufen hat. Er hat dich errettet, er hat dich von den Konsequenzen deiner Sünden erlöst, damit du eben jetzt zu ihm kommen kannst. Und wenn das auch manchmal bedeutet, dass wenn du Jesus gehorsam bist, dass du dann darunter leidest, weil andere dich vielleicht anfeinden, weil sie nicht damit klarkommen, dass du versuchst, das Richtige zu tun, oder weil es einfach nicht mehr modern scheint, das Richtige zu tun, dann ärger dich nicht über deine Mitmenschen, dass sie das als Anstoß nehmen. Ärger dich nicht darüber, dass du in ihren Augen vielleicht dann nicht beliebt bist, sondern sehe die Menschen mit Gottes Augen, dass sie in ihrer Sünde einfach nicht das Gerechte sehen können. Und versuch sie so zu lieben, wie Jesus dich geliebt hat. Und versuch durch dein Handeln einfach in der Welt diesen gerechten Gott zu zeigen. Diesen Gott, der sich völlig hingegeben hat, der uns bewiesen hat, dass Gehorsam und Liebe gleichzusetzen ist. Jesus hat uns gezeigt, was wirkliche Liebe ist, nämlich, dass er seinem Vater gehorsam war bis zum Tod. Er hat niemals etwas getan, was er zu seiner eigenen Ehre getan hat. Er hat nicht dafür gekämpft, dass die Leute ihn lieben, sondern er wollte, dass die Leute das Richtige tun und dass sie Gott den Vater sehen. Und wenn wir Leiden durchmachen, dann bedeutet das nicht, dass wir in Ungnade bei Gott gefallen sind. Gott will uns dann auch nicht bestrafen, wenn wir leiden müssen. Sondern es bedeutet einfach, dass Gott uns verändern will. Das haben wir auch am Anfang des ersten Petrusbriefs gesehen, dass Gott uns läutern will. Ja, dass Gott uns durch die Heiligung verändern will. Und diese Heiligung geht halt oft auch durch Leid. Und das wollen wir oft nicht so hinnehmen, dass das einfach ein Liebesbeweis von Gott auch ist, dass er uns nicht da stehen lassen will, wo wir gerade sind. Dass er uns verändern will, auch wenn das unangenehm ist. Aber das tut er. Ich meine, wir können uns dagegen wehren, aber das ist ziemlich unklug und wird dir auch nicht viel bringen. Und ich weiß, dass das sehr hart sein kann. Ja, dass Jesus da, wo er dich berufen hat, dich dazu auffordert, dass du ihm gehorsam bist. Ja, also wir werden uns noch übernächste Woche ansehen. Ich glaube, Jörg wird darüber predigen, was es heißt, in einer ungerechten Ehe Unrecht zu erdulden. Die Liebe Gottes meinem Ehepartner zu zeigen, der sie nicht verdient hat. Einfach deswegen, weil Gott es von uns fordert. Und das können wir nicht aus eigener Kraft tun. Das können wir nur tun, wenn Gott uns seine Kraft gibt. Aber das vergessen wir oft. Wir versuchen oft, uns selbst Gerechtigkeit zu verschaffen. Und dabei vergessen wir dann, dass es nicht um uns geht, sondern dass es um Gott geht, dass es um das große Ganze geht, dass Gott einmal sein gerechtes Reich aufrichten will, aber eben jetzt noch nicht, sondern dann, wenn er wiederkommt. Ja, Petrus hat uns verheißen, dass wir dieses Erbe bekommen haben. Es ist uns jetzt schon sicher, aber wir haben es eben jetzt noch nicht vollständig erhalten. Wir leben jetzt noch nicht in Gottes vollkommen gerechten Reich, sondern wir leben in der Welt, wo die meisten Menschen nichts mit Jesus zu tun haben. Aber wir sollten das als Privileg ansehen, dass dass wir diesen gerechten Weg gehen dürfen, dass wir für Jesus leiden dürfen. So schreibt Petrus in Kapitel 4 im ersten Petrusbrief, könnt ihr mal mit mir aufschlagen, dass es genug war, dass wir unser vergangenes Leben in dieser ungerechten Welt gelebt haben und dass wir uns doch jetzt der Gerechtigkeit zuwenden sollen. Da schreibt er in Kapitel 4 ab Vers 1, da nun Christus für uns im Fleisch gelitten hat, so wappnet auch ihr euch mit derselben Gesinnung, denn wer im Fleisch gelitten hat, der hat mit der Sünde abgeschlossen, um die noch verbleibende Zeit im Fleisch nicht mehr den Lüsten der Menschen zu leben, sondern den Willen Gottes. Denn es ist für uns genug, dass wir die vergangene Zeit des Lebens nach dem Willen der Heiden zugebracht haben, indem wir uns gehen ließen in Ausschweifungen, Begierden, Trunksucht, Belustigung, Trinkgelagen und frevelhaften Götzendienst. Das befremdet sie, dass sie nicht mitlauft in demselben heillosen Schlamm. Und darum lästern sie. Sie werden aber dem Rechenschaft geben müssen, der bereit ist, die Lebendigen und die Toten zu richten. Denn dazu ist auch den Toten das Evangelium verkündigt worden, dass sie gerichtet werden im Fleisch, dem Menschen gemäß, aber gottgemäß leben im Geist. Wenn wir das so sehen, was Petrus von den Sklaven fordert, was auch uns gilt, dass wir Gott gehorsam sein sollen, da wo wir stehen, dann müssen wir erstmal verstehen, dass diese Aufforderung ziemlich hart ist und ziemlich krass und dass sie unmöglich ist einzuhalten, wenn wir es versuchen aus eigener Kraft zu tun. Und deswegen wollen wir uns im zweiten Punkt damit beschäftigen, was es heißt, unsere Kraft aus der richtigen Quelle zu bekommen. Ja, lasst uns nochmal die Verse 19 bis 21 lesen. 1. Petrus 2. Denn das ist Gnade, wenn jemand aus Gewissenhaftigkeit gegenüber Gott Kränkung erträgt, indem er zu Unrecht leidet. Denn was ist das für ein Ruhm, wenn ihr geduldig Schläge ertragt, weil ihr gesündigt habt? Wenn ihr aber für Gutes tun leidet und es geduldig ertragt, das ist Gnade bei Gott. Denn dazu seid ihr berufen. Also ich denke, im letzten Punkt haben wir uns schon ausgiebig genug damit beschäftigt, was es heißt, für die Sklaven sich unterzuordnen. Was es heißt, für uns gehorsam zu sein in der Situation, wo wir gerade auch stehen. Dass wir uns nicht dazu verleiten lassen, einfach abzuhauen, wenn es schwierig wird. Dass wir zum Beispiel sagen, ich lasse mich eher scheiden, als dass ich bereit bin, Gott gehorsam in meiner Ehe zu bezeugen. Oder ich kündige jetzt direkt meinen Arbeitsplatz, weil es gerade schwierig ist hier. Das Problem ist, egal wo du stehst, wirst du auf Widerstand stoßen, weil das Evangelium nicht das ist, was die Welt kennt. Die Liebe Gottes ist in dieser Welt etwas Fremdes. Und so sagt Petrus auch immer wieder den Empfängern seines Briefes, dass sie als Fremde in dieser Welt leben. Und das muss uns auch bewusst sein. Wir dürfen uns hier nicht einnisten. Wir sollen uns hier nicht wohlfühlen. Natürlich gönnt uns Gott, dass wir auch zufrieden und glücklich sind. Aber das sind wir eben nicht, wenn wir uns nach dem ausstrecken, was hier in der Welt als Maßstab gilt, sondern Gott erwartet von uns, dass wir in der Liebe wandeln und diese Liebe zeigt sich darin, dass wir ihm gehorsam sein wollen. Und die Sklaven damals, die hatten mit dieser krassen Situation zu kämpfen, dass sie nach dem Gesetz dazu verpflichtet waren, sich ihren Herrn unterzuordnen und dass sicherlich auch alles sehr fragwürdig war und falsch, was da ablief. Aber es war nun mal ein Gesetz und so sollten sie sich dann daran halten. Aber es war unglaublich schwer für die Sklaven und deswegen neigten sie leider dazu zu rebellieren, was man ihnen jetzt nicht unbedingt, das ist nicht verwunderlich, dass sie es einfach nicht hinnehmen wollten, aber es war halt trotzdem nicht der richtige Weg. Und so sagt Petrus, dass es normal ist, dass wenn sie wegen ihrer Sünde Schläge bekommen, wegen ihren Ungehorsam, dass sie das dann nicht verwundern sollte. Ja, es war nicht verwunderlich, dass Sklaven damals wegliefen und dass sie dann meistens gefasst wurden und dafür bestraft wurden. Und Petrus sagt, wenn ihr aufgrund eurer eigenen Sünde, eures Ungehorsams weglauft und dafür bestraft werdet, dann solltet ihr euch nicht darüber wundern, weil das ist normal. Das ist euer eigenes Verschulden. Er sagt aber, es ist etwas anderes, wenn ihr leidet, weil ihr das Richtige tut, weil ihr euch unterordnet und versucht, eure Herren in Ehrfurcht zu sehen und ihnen mit Ehrfurcht zu begegnen. Und er sagt, das ist keine Garantie, wenn ihr das tut, dass ihr dann gut behandelt werdet. Ja, es gab bestimmt auch eine Ausnahme, dass es Sklaven gab, die gut behandelt wurden von ihren Herren, die freundschaftlich und menschlich behandelt wurden. Wir lesen auch oft in neutestamentlichen Briefen, dass die Gemeinden oft aus Sklaven und Freien bestanden. Und so war es dann auch so, dass wahrscheinlich die Sklaven und ihre Herren, die gläubig waren, ein gutes Verhältnis hatten. Weil das haben die Apostel auch immer wieder gelehrt, dass da kein Unterschied war. In der Gemeinde gab es auch keinen Werteunterschied zwischen Sklaven und Freien. Aber es war halt gesellschaftlich so, dass es diesen Unterschied gab, dass es dieses Gesetz gab. Und deswegen fordert Petrus sie halt dazu auf, dieses Gesetz zu halten. Aber auch wenn es Unrecht war, es war ja nicht richtig, dass sie so unmenschlich behandelt wurden, sollten sie es trotzdem hinnehmen. Sie sollten nicht diesen Kampf gegen diese Ungerechtigkeit kämpfen, weil sie an der falschen Stelle waren. Dieser Kampf musste von anderen gekämpft werden. Wir lesen zum Beispiel im Philemonbrief, dass Paulus einen Sklavenhalter schreibt und für einen Sklaven eintritt, der weggelaufen ist, der damals noch nicht gläubig war, aber der dann in der Gefangenschaft, wo Paulus war, zum Glauben gekommen ist. Und er bittet Philemon darum, dass er ihn doch in Gnade wieder annehme, ihn vergibt und dass er ihn natürlich nicht aufzwingen will, dass er ihn freilässt, aber dass er es doch tun sollte. Also er hat ihn schon da in diese Richtung gedrängt, aber das war halt die Entscheidung der Herren, ihre Sklaven freizulassen. Das war nicht die Entscheidung der Sklaven, dass sie gesagt haben, ich will dieses Unrecht nicht mehr hinnehmen, sondern es war alleine die Entscheidung der Sklavenhalter. Und wenn die christlichen Sklaven einen Sklavenhalter hatten, der gewalttätig war, der kein Christ war, dann waren sie ihm genauso dazu verpflichtet, sich unterzuordnen wie denen, die sie gut behandelt haben. Und das ist hart, aber das ist der Gehorsam, den Jesus von uns erwartet. Das ist das, was die Nachfolge ausmacht. Die Nachfolge Jesu ist nicht unbedingt immer das Schönste im Leben, aber sie ist das Richtige. Und diesen Weg zu gehen, er ist nicht unbedingt einfach, das haben wir gesehen, aber wir sehen hier, dass Petrus uns auch schreibt, wie das möglich ist, dass man diesen ungerechten Befehl quasi, also er ist ja nicht ungerecht, weil es war einfach ein Gesetz, aber dass man diese Ungerechtigkeit auch annehmen kann und sich ihr beugen kann. Und er sagt, dass das Gnade Gottes ist, wenn man das machen kann. Dass man Unrecht erduldet und dafür sogar noch geschlagen wird, dass man sich dann freuen soll. Weil man weiß, dass man es für Jesus getan hat und weil man weiß, okay, ich lebe in einer ungerechten Welt, aber ich komme selber aus dieser ungerechten Welt und ich bin immer noch ein Mensch, der anderen oft Unrecht antut. Und ich kann nur gerecht sein, weil Jesus mich gerecht gemacht hat. Und Jesus, der einzige Mensch war, der niemals diese Ungerechtigkeit verdient hat, er hat sich dieser Ungerechtigkeit genauso unterworfen. Und wir, wenn wir uns dieser Ungerechtigkeit unterwerfen, zeigen der Welt Gottes Liebe. Nicht dadurch, dass wir schöne Predigten halten, sondern dass wir einfach mit unseren Taten zeigen, dass wir es ernst meinen, dass wir bereit sind, Jesus zu folgen. Und das mussten die Sklaven auch verstehen, dass dass ihre Situation nicht gerecht war. Dass es nicht einfach für sie war, dass sie jeden Tag vielleicht misshandelt wurden, weil sie einen launischen Herrn hatten. Aber Petrus sagt, Gott gibt uns die Kraft dafür, dieses Unrecht zu erdulden. Und er erinnert sie wieder an das Evangelium in Vers 24, wo er sagt, er hat unsere Sünden selbst an seinem Leib getragen auf dem Holz, damit wir den Sünden gestorben der Gerechtigkeit leben mögen. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden. Er erinnert sie daran, ihr habt nichts dazu beigetragen, dass ihr jetzt eine andere Stellung bekommen habt. Das war alleine Gottes Werk. Und Jesus hat auf diesem Weg dahin selber Ungerechtigkeit erduldet. Und er fordert jetzt einfach von dir, dass du ihm treu bist, weil du verstanden hast, du kannst diesem Gott nichts bringen. Du kannst dich diesem Gott nur beugen, wenn du verstanden hast, dass Jesus dir alles gegeben hat. Und dann kannst du deinen Mitmenschen, die ungerecht sind, diesen liebenden Gott zeigen in deinem Leben. Das ist das Evangelium, das ist die rettende Gnade Gottes, dass wir eben durch das Kreuz zu Gott kommen können, dass uns unsere Sünden vergeben worden sind. Und das ist die Gnade, von der wir immer so gerne singen und die uns unglaublich bewegt. Aber vielleicht fragt ihr euch jetzt, was hat Gnade mit Unrecht zu tun? Wie kann man so etwas verbinden? Das passt doch irgendwie nicht zusammen, oder? Aber Petrus, er sagt, genau das ist Gnade, wenn wir Unrecht erdulden, wenn wir in Anfechtung stehen, wenn wir Leiden durchmachen, eben weil wir das Richtige tun. Weil das dann bedeutet, dass wir den Fußstapfen Jesu nachfolgen. Dass wir um der Gerechtigkeit willen Unrecht erdulden. Und wir tun das dann zur Ehre von Jesus, weil wir sagen, ich nehme mich nicht so wichtig. Ich möchte meinen Herrn ehren. Und Gott gibt uns dann im Evangelium die Kraft, das zu tun. Wenn wir leiden, dann ist das, weil wir leiden dürfen, weil wir jetzt in der Gerechtigkeit leben dürfen. Das ist doch nicht selbstverständlich, dass wir errettet worden sind. Aber das vergessen wir ganz schnell und wir vergessen auch unsere Mitmenschen zu lieben, die ohne Gott verloren sind, die ohne Gottes Liebe nicht anders handeln können. Aber uns kommt es heute nur oft selbst auf unser Recht an. Wir wollen gerne selber, dass es uns immer gut geht, dass man uns gefälligst respektiert, würdigt, dass man uns ein gutes Leben ermöglicht und ja, nicht falsch behandelt. Aber Jesus ist diesen Weg nicht gegangen und er möchte auch nicht, dass du diesen Weg gehst. Du sollst dich hier in dieser Welt nicht so verhalten, als wenn du Teil dieser Welt bist, sondern du bist ein Fremder in dieser Welt. Als du zum Glauben gekommen bist, da hätte dich Jesus auch aus dieser Welt rausberufen können. Er hätte auch sagen können, ich will jetzt, dass du sofort bei mir bist. Aber er hat dich da, wo du bist, gelassen, damit du den Menschen, die um dich herum sind, ein Zeugnis sein kannst. Das ist die Liebe Gottes, die nicht aufhört. Die Gnade Gottes, die wir uns auch immer selber wieder bewusst machen müssen. Mir wurde vergeben, ich habe niemals etwas dazu beigetragen. Wie kann ich jetzt sagen, dass irgendjemand die Gnade Gottes nicht verdient hat? Wer bin ich, dass ich urteile über meinen Nächsten und sage, er hat die Gnade Gottes nicht verdient? Er war so ungerecht zu mir, das ist unvergebbar. Das kann ich niemals vergeben. Gott hat uns alles vergeben. Und ich meine, umso mehr du Jesus kennenlernst, umso mehr du Gottes Wort verstehst, das verstehst, was er von dir fordert, umso mehr wirst du erkennen, dass du ein Sünder bist. Im Evangelium müssen wir erkennen, dass da kein Platz für unseren Stolz und unsere Selbstgerechtigkeit ist. Weil im Evangelium erkenne ich nur, dass Gott sich mir aus Gnade zugewendet hat, dass ich nichts bin. Ohne Jesus bin ich nichts. Paulus sagt im Kolosserbrief, dass wir verborgen in Christus leben sollen. Da ist kein Platz für dein Ego. Ja, wenn du meinst, du hast mal wieder Ungerechtigkeit erfahren und jetzt musst du es den Leuten bloß heimzahlen, dann hat das nicht viel mit der Liebe Gottes zu tun. Die Liebe Gottes geht lieber den niedrigen Weg. Sie nimmt lieber Ungerechtigkeit hin, wie Petrus das auch in seinem Brief sagt. Ich weiß nicht, ob im ersten oder zweiten Brief, dass er sagt, dass Liebe eine Menge Sünden zudeckt. Ja, Liebe macht uns bereit, Menschen zu vergeben, nicht weil sie es verdient haben, sondern einfach, weil Gott uns diese Liebe möglich macht, weil Gott uns vergeben hat und wir können anderen vergeben, wenn wir nah an Jesus dranbleiben. Weil selbst das haben wir nicht selber erarbeitet. Wir können nur andere lieben, weil Jesus uns diese Liebe geschenkt hat und diese Liebe können wir nur weitergeben. Diese Liebe kommt nicht aus uns selbst und wenn du selbst versuchst, dieses gerechte Leben zu leben, dann kannst du es nicht. Dann wirst du dich immer nur im Kreis drehen und denken, warum erfahre ich so viel Ungerechtigkeit? Aber wenn du auf Jesus schaust, dann siehst du einen Mann, der gelitten hat, der das Unrecht erduldet hat, aus Liebe. Und das sollten wir auch tun. Wir sollten die Menschen mit Liebe behandeln, weil er uns zuerst geliebt hat. Wir können eigentlich gar nicht anders handeln, als so zu handeln, wie Jesus das gemacht hat. Durch Gottes Kraft der Gnade bekommen wir eben die Kraft, in der Heiligung zu leben. Die Menschen so zu lieben, wie Jesus sie geliebt hat. Und auch durch diese Gnade war es den Sklaven möglich, dieses Unrecht zu erdulden. Und wenn du Ungerechtigkeit gerade erlebst, ich weiß ja nicht, auch wenn du nicht in Sklaverei bist, es kann ja wirklich sein, dass dein Job dir schwer zu schaffen macht, dass du da einfach ungerechterweise falsch behandelt wirst, dass du von anderen fertig gemacht wirst oder was es da gerade in deinem Leben so gibt, dann mach dir bewusst, es gab noch andere Christen oder es gibt noch viele andere Christen, die noch viel mehr Unrecht leiden sollen. Und wenn wir das verstanden haben, wie wir das sehen sollen, nämlich nicht, dass es um uns geht, sondern dass wir die Liebe Gottes immer im Blick haben sollten, dann macht es uns das auch einfacher, andere Menschen anzunehmen und sie zu lieben. Weil wir haben doch verstanden, ich bin selbst der größte Sünder. Wie kann ich dann anderen nicht vergeben? Und um zu verstehen, was das bedeutet, ist es auch vielleicht hilfreich, auf Paulus zu schauen, der immer wieder von der Gnade Gottes in seinem Leben berichtet, was sie in ihm bewirkt hat. Und vielleicht schlagen wir mal 2. Korinther 8 auf, wo er darüber berichtet, dass Anfechtungen auch etwas Gutes sein können. Ja, er schreibt davon, dass eine Anfechtung von Gott in sein Leben gegeben wurde, damit er eben nicht überheblich wurde, weil dieser große Apostel, er hatte so viel für Gott geleistet, könnte man meinen, aber Paulus konnte sich nicht selber wegen irgendwas rühmen, sondern er konnte nur Christus rühmen und Paulus wusste das auch. Und so schreibt er in 2. Korinther 8, Vers 1 und 2, da schreibt er erstmal über die Gnade, das ist die falsche, ich bin weit vom Skript abgekommen, deswegen 2. Korinther 12, 2. Korinther 12, ab Vers 7, da schreibt er, und damit ich wegen der außerordentlichen Offenbarung nicht überhebe, wurde mir ein Pfahl fürs Fleisch gegeben, ein Engel Satans, dass er mich mit Fäusten schlage, damit ich mich nicht überhebe. Seinetwegen habe ich dreimal den Herrn gebeten, dass er von mir ablassen soll. Und er hat zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft wird in der Schwachheit vollkommen. Darum will ich mich am liebsten vielmehr meinen Schwachheiten rühmen, damit die Kraft des Christus bei mir wohne. Darum habe ich Wohlgefallen an Schwachheiten, an Misshandlungen, an Nöten, an Verfolgungen, an Ängsten, um des Christus willen. Denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Das scheint erstmal ein Widerspruch zu sein, oder? Wie kann man sich eingestehen, wenn man schwach ist, dass man dann stark ist? Indem man sich selbst eingestanden hat, dass man keinen Grund hat, stolz zu sein in seinem Leben. Dass man sich selbst eingestanden hat, ich habe nichts vorzuweisen, ich bin nicht besser als meine Mitmenschen. Ich kann von ihnen nicht etwas verlangen, was ich selber nicht bringen kann. Sondern allein die Gnade Gottes hat mich zu einem gerechten Menschen gemacht. Und wie kann ich dann andere nicht lieben? Ihnen diese Gnade Gottes verwehren? Aber wenn ich meine Schwachheit eingestehe, dass ich aus mir selber nichts bewirken kann, um in der Gerechtigkeit Christi zu leben, dann kann die Gerechtigkeit von Christus durch den Heiligen Geist in uns wirken. Und so lesen wir dann auch, was die Gnade Gottes mit Paulus gemacht hat in 1. Korinther 15, Vers 10. Das ist ein wunderbares Zeugnis von einem Mann, der am Ende seines Lebens verstanden hat, oder das war hier noch nicht das Ende seines Lebens, aber der verstanden hat, worauf es im Leben ankommt. Er schreibt: Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade, die er an mir erwiesen hat, ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe mehr gearbeitet als sie alle. Jedoch nicht ich, sondern die Gnade Gottes, die in mir ist. Wenn wir verborgen in Christus leben, dann bleibt kein Platz mehr für deine alte sündige Natur, die dir sagt, du hast es verdient, gut behandelt zu werden. Du hast es verdient, dass alle dich gefälligst gut behandeln sollen. Und du verwehrst diesen Menschen dann auch nicht mehr die Liebe Gottes, weil du sagst, du bist besser als sie. Wenn du deinen Blick auf Jesus richtest, dann wird die Welt dadurch nicht besser werden. Dann leiden wir trotzdem Unrecht. Aber dann haben wir die Kraft, ein gerechtes Leben zu führen, zur Ehre Gottes. Und die Welt sieht das. Sie wird das mehr sehen durch deine Taten, als das, was du sagst. Und so sehen wir dann auch, dass die Liebe Gottes und die Gnade Gottes uns auch in Heiligung bringt. Und so lesen wir in Titus 2, das haben wir vor nicht allzu langer Zeit auch hier in den Predigten gesehen, als wir den Titusbrief hatten, dass die Gnade Gottes auch das bewirkt, dass sie uns in Zucht nimmt. Titus 2, Vers 11 und 12, da steht: Denn die Gnade Gottes ist erschienen, die heilbringend ist für alle Menschen. Sie nimmt uns in Zucht, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in der jetzigen Weltzeit. Wisst ihr, wenn wir nicht in der Heiligung leben, wenn wir uns diesem gerechten Gott nicht hingeben, wenn wir ihm nicht diesen Weg der Selbstverleugnung folgen, dann werden wir ein ziemlich verdrehtes Weltbild haben. Dann werden wir nicht verstehen, worum es in unserem Leben geht. Es geht nicht darum, dass du glücklich bist. Es geht auch nicht darum, dass du immer Gerechtigkeit erfährst, sondern es geht darum, dass du Jesus treu nachfolgst, dass du deinen Nächsten liebst. Nicht, weil er es verdient hat, sondern weil Gott das von dir erwartet. Weil Gott von dir erwartet, dass du mit seiner Liebe in der Welt leuchtest, die diese Liebe nicht kennt. Und das kannst du nicht aus dir selber tun, sondern das kann nur die Gnade Gottes in dir bewirken. So wie sie in Paulus gewirkt hat, so wie sie bei uns allen Christen wirkt. Und das können wir nur tun, wenn wir auch in der Gnade Gottes bleiben, wenn wir nicht ständig Gott das Ruder aus der Hand reißen und sagen, ich sorge jetzt selbst dafür, dass ich Gerechtigkeit erfahre. Nur wenn wir gehorsam sind, auch wenn es uns nicht passt, dann kann Gott uns verändern, dann kann Gott uns gebrauchen, dann werden wir zu den Menschen, die Gott aus uns machen will. Und das ist nicht einfach, aber das ist das, was Gott von uns fordert. Denn ich will dir eine Frage stellen, wenn die Sklaven, die Tag für Tag diese Ungerechtigkeit erdulden sollten, einfach weil Gott gesagt hat, das ist Gesetz und ihr sollt euch daran halten, was meint ihr, wie viel weniger haben wir das Recht, hast du das Recht, habe ich das Recht, uns gegen Gottes Willen aufzulehnen und zu sagen, ich will keine Ungerechtigkeit ertragen. Wenn Gott von uns etwas fordert, also ich meine, es geht jetzt nicht darum, dass wir generell Ungerechtigkeit ertragen, aber es geht darum, wenn wir gehorsam sein sollen in gewissen Situationen, dass wir es dann auch sein sollen, auch wenn es ungerecht ist. Auch wenn wir denken, ich habe jetzt gerade nichts davon. Wie viel weniger haben wir das Recht zu sagen, ich bin Gott ungehorsam? Ich meine, keiner hat das Recht. Auch die Sklaven damals nicht. Gott beruft dich da, wo du bist, ihn treu zu bezeugen. Und es gibt da wunderbare Zeugnisse drüber, wie Menschen einfach, weil sie sich Gott völlig hingegeben haben, weil sie gehorsam sein wollten, diesen niedrigen Weg gegangen sind und wo Gott dann auch viel bewirkt hat. Ich muss da zum Beispiel immer an meine Mutter denken, die, ich glaube, 8 Jahre vor meinem Vater zum Glauben gekommen ist. Und mein Vater war oft wirklich ungerecht zu meiner Mutter. Er hat das einfach nicht verstanden, dass meine Mutter jetzt so ganz anders denkt, dass ihr die Gemeinde wichtig ist, dass Jesus ihr wichtig ist, dass sie ständig darüber redet. Und er hat ihr dann einfach vorgeworfen, dass das zum Leid unserer Familie wäre und wenn sie sonntags in den Gottesdienst gehen würde, dass das dann nicht gehen würde und sowas. Und dann hat meine Mutter sich nicht aufgelehnt, sondern sie ist dann extra ganz früh morgens aufgestanden und hat das ganze Haus aufgeräumt, hat alles geputzt und hat den Tisch gedeckt, hat Frühstück gemacht und ist dann in die Gemeinde gegangen, nur damit mein Vater nicht sagen kann, du hast hier den Haushalt vernachlässigt, weil du in den Gottesdienst gegangen bist. Und hat das direkt eine Veränderung bewirkt? Nein, es hat sehr lange gedauert, aber Gott benutzt unser Zeugnis dafür, dass die Menschen Gottes Liebe sehen. Und wir können diese Liebe anderen Menschen nur weitergeben, wenn diese Liebe selbst in uns drin ist, weil wir uns immer wieder daran erinnern, dass wir selbst die größten Sünder sind, dass wir es nicht verdient haben, dass wir geliebt werden. Erst wenn wir das verstanden haben, dann können wir verstehen, dass Liebe absolut an Gehorsam gebunden ist. Weil wie können wir sonst Epheser 5 einhalten, dass Paulus von uns fordert, dass Männer ihre Frauen bedingungslos lieben sollen, wie Christus die Gemeinde. Und wie sollen Frauen sich ihren ungerechten Männern unterordnen? Ich meine, keine Frau der Welt hat verdient, dass man sie bedingungslos liebt. Und kein Mann der Welt hat verdient, dass man sich ihm unterordnet. Aber wir können es tun, weil wir unter der Gnade Gottes stehen, weil Jesus sich selbst erniedrigt hat, weil er diesen Weg gegangen ist, weil er von uns fordert, dass wir anderen in Gerechtigkeit begegnen, auch wenn sie uns ungerecht waren. Und es kommt nicht darauf an, dass du immer deinen Willen durchboxst, dass es dir gut geht, sondern dass du den Menschen die Liebe Gottes zeigst. Und wenn du den Menschen die Liebe Gottes zeigst, dann wirst du auch selber von dieser Liebe erfüllt sein. Dann wirst du nicht selber zurückbleiben und ein schlechtes Leben führen, sondern dann wirst du erfüllt sein mit dem Frieden, den du in Christus findest. Christus hat uns im Evangelium alles gegeben. Wir müssen nicht mehr haben. Wir reden uns heute oft ein, wir brauchen noch mehr als das Evangelium. Wir schauen vielleicht auf die Galater und denken uns, wie konnten die so schnell vom Evangelium abweichen? Aber wir sind nicht anders. Wir Christen neigen oft dazu, dem Evangelium etwas hinzuzutun und zu sagen, ich kann nur glücklich sein, wenn ich Christus habe und. Aber da ist kein Platz für ein und. Christus ist das Einzige, was wir brauchen, um im Leben glücklich zu sein. Das, was die Welt um dich herum sagt, das ist nicht dein Maßstab. Du brauchst keine Beziehung oder keine Ehe, um glücklich zu sein. Und wenn du eine Ehe hast, dann geht es nicht darum, dass du dich da selbst verwirklicht, sondern da geht es darum, den anderen mehr zu lieben, als er es verdient hat. Und nicht, weil er es verdient hat, sondern weil Gott uns dazu auffordert, weil wir Gott das schuldig sind, weil er uns auch vergeben hat. Und dann wird die Welt nicht besser werden, aber die Welt wird ein Stück weit Gottes Liebe sehen in uns. Und vielleicht wurde dir heute wieder ein bisschen bewusst, dass Gottes Gnade so viel größer ist, als wir eigentlich verdient haben. Tut mir leid, dass ich die Präsentation da ein bisschen vernachlässigt habe, aber ich war so im Element. Vielleicht ist dir bewusst geworden, dass die Gnade Gottes so groß ist, dass wir das niemals verdient haben, wie Gott uns begegnet. Und vielleicht gibt dir das die Motivation, deinen Mitmenschen, der dich ungerecht behandelt, der dich von oben herab behandelt, mit den Augen Gottes zu sehen, dass du ihn als verlorenen Menschen siehst und möchtest, dass dieser Mensch auch errettet wird. Und das kannst du nicht, wenn du dein Recht durchboxst, wenn du sagst, mir soll es jetzt gut gehen, sondern wenn du den niedrigen Weg gehst, wenn du für denjenigen betest, wenn du die Kraft nicht dafür hast, ihn zu lieben, diese Liebe im Gebet erflehst und einfach gehorsam bist, weil aus dem Gehorsam heraus kommt dann auch die Frucht, dass Jesus das nicht einfach so stehen lässt, sondern dass er uns dann auch Liebe schenkt. Und dann kannst du vielleicht dieses Unrecht annehmen. Aber mach dir bewusst, wenn du auf diesem Weg bist, dann wirst du zum Anstoß für andere werden. Dann werden andere sagen, schau mal, der ist Christ, der nimmt das heute noch ernst, was die da vor 2000 Jahren gepredigt haben. Wie geht sowas heute mit der jetzigen Aufklärung und was weiß ich? Das geht, weil wir Jesus sehen und seine Liebe. Und deswegen lasst uns die Menschen um uns herum mit den Augen Gottes sehen, dass sie verlorene Menschen sind, die es verdient haben, auch von dieser Liebe Gottes zu erfahren. Und lasst uns diesen Menschen die Liebe Gottes bringen, nicht weil sie sie verdient haben, sondern weil Gott es möchte, dass wir ihnen diese Liebe bringen. Und deswegen, weil du dir eben eingestehen musst, du hast die Kraft nicht dafür, lege dein Ego auf die Seite und lebe ganz verborgen in Christus, dann bleibt kein Platz dafür. Lebe immer im Bewusstsein, wo du herkommst, dass du selber ein großer Sünder bist, dass du selbstständig andere verletzt. Und dann kannst du auch andere lieben, anderen das nicht nachtragen, weil du weißt, auch mir wurde vergeben. Und ich möchte schließen mit einem Zitat von Martin Luther, das besagt, kein Leiden oder Gedränge und Tod kann überwunden werden mit Ungeduld, mit Flucht und Trost suchen, sondern allein damit, dass man fest stillsteht und ausharrt. Christus möchte, dass wir uns an ihm festhalten, dass wir unsere eigene Schwachheit oft sehen und denken, wie soll ich das schaffen? Wie soll ich diese Ungerechtigkeit erdulden? Wie kann ein Mensch sowas machen? Aber dann, dass uns dann bewusst wird, ja, ich kann das, weil Christus alles für mich getan hat, weil er mich erlöst hat, weil er hat selber diesen Weg gegangen ist und ich ihm jetzt nachfolge. Und das ist ein Privileg für mich, das ist keine Strafe. Das ist, weil Gott mich liebt. Lasst uns deswegen die Menschen um uns herum so behandeln, wie Gott das von uns erwartet. Lasst uns zum Abschluss nochmal beten und vielleicht dazu aufstehen. Herr Jesus, ich danke dir für das unendlich große Vorbild, das du uns gegeben hast, dass du als Gott selbst Mensch wurdest, dass du dich total erniedrigt hast, dass du für uns gestorben bist, dass du dich bespuckt, verunehren lassen hast und ja, dass du deine Liebe einfach gezeigt hast, dadurch, dass du den Menschen das nicht nachgetragen hast, was sie dir angetan haben. Und ich danke dir, dass du den Weg bis zum Ende gegangen bist, dass du nicht aufgegeben hast, dass es dir niemals darum ging, dass du selbst gut dastehst und gut wegkommst. Danke, Herr, dass wir in dir einen Wert haben, dass wir nichts dazu beitragen konnten, aber dass du uns einfach aus Gnade errettet hast und dass wir ja, aus dieser Kraft des Evangeliums leben dürfen, dass wir wissen dürfen, ich habe jetzt einen Wert in dir und hilf uns bitte auch deswegen anderen dann diese Liebe und diese Gnade weiterzugeben. Amen.